Wir kommen heute zum weiteren Teil vom Römer 13. Und im heutigen Abschnitt tut eigentlich der Paulus sein Anliegen, das er im Römer 12 eigentlich angefangen hat, wieder neu aufnehmen. Nämlich, dass wir uns als lebendiges Opfer darbringen sollen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und das Leben als Christ, das sieht eben anders aus als das, was sich der Weltzeit anpasst. Denn als Christ haben wir ein ganz anderes Verständnis von unserem Dasein. Und so rief der Paulus da jetzt in diesen Versen auf, wacht auf, steht auf, lebt in dieser Realität, die Gott euch ermöglicht hat. Und darum, wenn wir jetzt auch gerade zusammen wach werden, und wir machen es so, dass wir jetzt alle schön aufstehen, wenn wir den Text zusammen lesen, dass wir alle richtig wach sind, nachher zum Gottes Wort lesen. Römer 13, 10 bis 14. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist aber nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagern, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Darf ich wieder abhocken? Spannende, was man da gesehen ist, dass der Paulus eigentlich nach den Ausführungen, nach dem Exkurs eigentlich über die Obrigkeit jetzt zurückkommt auf die Liebe als Erfüllung vom Gesetz. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass das ja direkt eigentlich ein Übergang von dieser Obrigkeitsstelle ist, der Vers 7 auf den Vers 8. Und dann gibt es so einen Zwischenteil, wo man die Liebe anschaut. Und jetzt führt der Teil weiterhin wieder rüber zu dem Abschnitt, wo wir jetzt haben. Die Liebe ist also die Erfüllung vom Gesetz. Aber die Liebe ist eben nicht einfach ein Selbstläufer, sondern sie muss aus einer ganz bestimmten Haltung heraus passieren. Wenn man den Vers nämlich lesen, muss das nämlich aus dem Verständnis von der Zeit passieren. Man kann das also sagen, dieses also, oder diese Liebe also, sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Der Paulus fordert da nicht auf, irgendwie Zeit analysieren, irgendwie welche Erkenntnis aus der Zeit rauszuziehen, sondern er geht davon aus, dass wir schon Verständige von der Zeit sind. Aber das Verstehen muss sich jetzt eben auch im Handeln zeigen und im Ausdruck eben von dem veränderten Leben. Die Stunde ist eigentlich schon da. Die Uhr tickt immer lauter. Lebt drum aus dieser Liebe. Wacht auf. Und was hat der Paulus mit dieser Zeit und mit dieser Stunde gemeint? Und das Erste ist, dass Zeit eigentlich im Griechisch Kairos, also eine ganz bestimmte Zeit eigentlich oder ein Zeitabschnitt bedeutet. Und mit Stunde ist ein Ereignis eigentlich anzudeuten. An dieser Stunde, an diesem Augenblick passiert etwas. Und wenn wir bei Jesus schauen, wie er zum Beispiel den Begriff Stunde verwendet, dann braucht er das eigentlich, um sein zweites Wiederkommen zu bezeichnen. Zum Beispiel Matthäus 24, 44 sagt er, ich werde zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, kommt der Menschensohn. Also es ist ein ganz bestimmter Zeitpunkt. Und in dem Sinn ist das der Zeitpunkt vom zweiten Kommen. Aber wir müssen die Stunde noch ein bisschen aus einer weiteren Sicht anschauen. Nämlich, dass für jeden da drin die Stunde ständig näher rückt. Ja, eigentlich im Zeithorizont schon da ist. Wie das Ticken vom Wecker immer lauter wird, je näher dass der Alarm kommt. Das ist eine ganz spannende Eigenschaft von so einem Wecker. Vielleicht kennt das der eine oder andere. So kommt auch die Stunde immer näher. Und der Psalm 90 hilft uns, die Dringlichkeit von Paulus noch ein bisschen besser zu verstehen. Psalm 90, 10 bis 12, bekannte Psalm von Mose. Psalm 90, 10 bis 12, unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Denn der Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Also Beschäftigung mit der Endlichkeit führt uns am Ende zur Weisheit. Das ist eine ganz spannende Aussage, die wir in diesem Psalm sehen. Und vielleicht denkst du, ja, aber eigentlich bin ich ja noch jung, 70, 80 bin ich jetzt schon noch nicht ganz. Andere sagen, ja, das habe ich ja schon lange hinter mir. Und eigentlich, ja, ich habe ja noch Zeit, um mich um gewisse Sachen zu kümmern. Ich kann ja noch ein bisschen im Bett liegen bleiben. Ja, mit dieser Sünde kann ich dann in 30 Jahren dann schon mal noch abschliessen. Um Gott kann ich mich auch noch mit 80 kümmern. Aber auch bei dir tickt die Uhr. Auch bei dir läuft der Wecker unaufhaltsam. Jeder Mensch hat nur eine ganz begrenzte Zeit. Und nach dieser Zeit ist die Stunde gekommen, wo du vor dem Thron Gottes sein musst. Und das Spannende ist, dass niemand da drin weiss, wie lange der Wecker noch tickt. Es ist wie wenn man in der Nacht aufwacht, die Uhr tickt und man hat einfach keine Lust, um drauf zu schauen, wie viel Zeit ist jetzt schon. Und dann ist man in so einer Anspannung eigentlich. Ah, jetzt geht er dann bald los. Und eigentlich leben wir permanent in der Erwartung, dass die Stunde eigentlich jetzt schon da kann sein für uns. Die Zeit der Wiederkunft von Jesus Christus ist auf unser Leben gesehen sehr nah. Ja, im Blick auf die Ewigkeit sogar schon angebrochen und das führt uns in eine wahnsinnige Dringlichkeit hinein. Weil der Paulus schreibt da nicht einfach an Ungläubige, sondern er schreibt an Gläubige. Darüber, das sind ja Christen gewesen. Und trotzdem oder gerade drum muss er sie zum Aufwachen auffordern. Und das ist ganz wichtig, dass der Paulus in diesem Abschnitt nicht irgendwie um Verständnis von irgendwelchen Endzeitzeichen geht. Man leitet die Stelle manchmal gerne aus, ja, du musst halt Zeichen von der Zeit erkennen und dann was auch immer. Nein, um das geht es dem Paulus da nicht. Sondern es geht ihm zu erkennen, dass das Leben in der Heiligung, in der Realität von der erlösenden Gnade Gottes jetzt schon angebrochen ist. Jetzt ist die Zeit, in der Heiligung zu leben, aufzuwachen, nicht länger das, was Gott eigentlich will, rauszuschieben. Unsere Rettung ist nämlich jeden Tag näher als am Tag, wo wir gläubig geworden sind. Wir sind auf einem Weg mit Gott. Und das ist eine spannende Aussage, die der Paulus macht und auch eine Aussage, und vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Ja, okay, unsere Errettung ist näher, als wir gläubig geworden sind. Heisst das, wir sind eigentlich noch nicht errettet? Heißt das, also eigentlich, ich habe mich jetzt zwar bekehrt, aber meine Errettung habe ich jetzt doch noch nicht so ganz. Kann ich vielleicht auf dem Weg sogar noch verloren gehen zu dieser Errettung? Und da hilft es, die Errettung in einem 3-Schritt zu sehen. Nämlich in einer Vergangenheit, Gegenwart und zukünftigen Form. Und Vergangenheit ist eigentlich Bekehrung oder die Rechtfertigung. Wir sind durch unsere Bekehrung gerettet worden, sind Kind Gottes worden, haben die neue Realität angebrochen worden durch die Wiedergeburt. Aber dann gibt es eben auch eine Gegenwart von der Errettung, nämlich die Heiligung. Wir werden jetzt in dieser Errettung verändert. Das macht etwas mit uns im Hier und im Jetzt. Und dann gibt es auch eine zukünftige Errettung oder eine vollständige Vervollständigung, nämlich die Verherrlichung in Ewigkeit. Dann, wenn eben die Stunde angebrochen ist, dann, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, wenn wir in seiner Herrlichkeit vollkommen neu gemacht werden. Und so sehen wir eben, dass der Paulus da die zukünftige Errettung, die Vollendung anschaut. Der Paulus erinnert da so eindrücklich, dass wir als Christen im Hier und im Jetzt in einer ganz bestimmten Zeit leben. In einer Zeit von der Heiligung. Eine Zeit, wo ein Unterschied machen kann. Im Schlaf, da nehmen wir unsere Umgebung nicht wahr. Es ist uns eigentlich vollkommen egal, was um uns passiert. Es gibt Leute, die können schlafen, da kann eine Bombe losgehen, nebenan, die schlafen immer noch weiter. Das kümmert sich gar nicht. Unser Verstand ist ausgeschaltet dabei. Und darum verfehlen wir, wenn wir im geistlichen Schlaf verharren, unseren Auftrag in dieser Welt. Wir sind kein Zeugnis für Gott. Aber die Zeit ist eben begrenzt, um diesen Auftrag wahrzunehmen. Und darum sollen wir aufwachen, sollen wir aufstehen, uns nicht länger noch einmal im Bett umdrehen, sondern aufwachen. Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Noch einmal hebt der Paulus die Dringlichkeit aus, der Nacht ist vorgerückt, der Tag bricht schon an. Bald schon werden wir im vollen, herrlichen Licht von Jesus Christus stehen. Und beim Schlafen ist es uns ja eigentlich vollkommen egal, wie wir aussehen oder was wir anhaben. Das kümmert uns ja nicht. Aber am Tag, wenn der Tag abbricht, dann ändert sich das. Das sehen wir ein bisschen anders aus. Ich nehme nicht an, dass irgendjemand mit dem Pyjama heute in den Gottesdienst gekommen ist. Es hat sich irgendetwas geändert, als er aufgestanden ist. Und der Paulus beschreibt das Bild nochmal im 1. Thessalonicher 5, 4 bis 8 ein bisschen genauer. Er nimmt das eigentlich dort nochmal auf. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Dann der Vers 8 noch. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Unser Leben soll sich nicht am Weltlauf anpassen. Soll nicht der Nacht gleich sein, weil wir nicht mehr Söhne von der Finsternis sind, sondern Söhne vom Licht. Es hat sich etwas Substanzielles verändert in unserem Leben. Die Finsternis oder Sündhafte muss abgeleitet werden. Und Sünde ist dabei nicht einfach nur das Leben, wie es Gott nicht gefällt, also einfach seine Gebote zu brechen, sondern es ist eben auch ein Leben, wie wenn es Gott nicht gäbe. Sich gar nicht darum zu kümmern, ob es Gott interessieren würde, was ich mache. Das ist auch Sünde. Es reicht nicht, einfach Sünde nur zu erkennen und sie dann doch zu tun. Leben, wie wenn es Gott eben nicht gibt. Ja, okay, das ist jetzt halt schon nicht so gut gewesen, aber ich mache es doch gleich weiter. Sondern Sünde muss abgeleitet werden. Und das kann nur am Kreuz, dort, wo Jesus Christus für uns die Sünde gedreht hat, bezahlt hat, passieren. Dort, wo der Übergang von der Finsternis ins Licht gestartet hat. Dort, wo der Tag angebrochen ist an Ostern, an der Auferstehung. Und vielleicht drehst du schon lange Sünde mit dir rum, wo du weißt, eigentlich lebe ich da so, wie wenn es Gott nicht gibt. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich weiss schon, ist ja nicht so gut, aber ja, Gott, who cares? Was hindert dich daran, die Sünde abzulegen, auszuziehen, aufzuwachen? Wann wirst du es machen? Durchtickt. Wart nicht bis morgen. Morgen ist vielleicht die Stunde schon da. Nach dem Ablegen von der Sünde müssen wir aber die Waffen vom Licht auch anziehen. Wir können nicht einfach nackt durch den Tag durchlaufen, sondern müssen etwas anlegen. Der Paulus zeigt jetzt damit auf, dass es nicht einfach ein Selbstläufer ist, sondern wir uns bereit machen müssen für einen Kampf. Kinder vom Licht müssen auch Waffen vom Licht anziehen. Und das ist erkennbar, wenn wir die Waffe vom Licht haben. Ein Soldat ist auch erkennbar, wenn er bewaffnet ist. Das sieht man normalerweise. Im Philipper 2,15 schreibt der Paulus, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Ja, wir stehen in einer sündhaften Welt. Wir sind permanent mit einem verdrehten Geschlecht konfrontiert. Und trotzdem sind wir Lichter in dieser Welt. Weil Jesus Christus selber das Licht war. Und mit diesen Waffen vom Licht zu leben, bedeutet also, klare Konsequenzen zu ziehen. Nicht am Weltlauf ausgeliefert zu sein, sondern eben am Himmelsreich. Denn Sünde, die könnte man auch ein bisschen umschreiben, das sind wie so Häufchen, wo vielleicht ein Hund in die Wohnung macht, oder eine Katze, oder was auch immer ihr für Haustiere habt. Das ist wunderbar, das kann man umrahmen, schön einrahmen und rundherum putzen. Aber da, wenn man das liegen lässt, dann haben wir irgendein Problem. Es fängt an zu stinken, es wird sehr unangenehm in dieser Wohnung. Du kannst deine Wohnung rundherum noch so gut putzen, wenn du das Häufchen nicht wegmachst, bringt das einfach nichts. Die Wohnung wird weiterhin stinken. Und das zeigt uns der Paulus im nächsten Vers aus. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmerei und Trinkgelade, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Und die Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben, die haben kirchengeschichtlich einen ganz wichtigen Hintergrund. Weil nämlich der bekannte Kirchenvater, der Augustinus, hat sich wegen dem Vers bekehrt. Ganz spannend. Lassen wir den Vers nochmal. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmerei und Trinkgelade, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Es ist manchmal spannend, durch was für Verse sich Leute bekehren. Trauen wir am Wort Gottes zu, dass die ganze Schrift zu Jesus Christus führen kann? Am Augustinus' sein Leben hat aus lauter Ausschweifungen, Unzucht und Böshaftigkeiten bestanden. Aber beim Lesen von dem Vers hat sich sein Leben grundlegend verändert, weil er gemerkt hat, dass für ein Leben mit Gott das Ablegen von dem nötig ist. Aber weil er auch gemerkt hat, dass das Ablegen auch möglich ist durch Gott. Der Augustinus ist einer der wichtigsten Denker im christlichen Altertum geworden. Der hat den Luther zum Beispiel grundlegend geprägt. Und so gibt es das Beispiel von seiner Geschichte auch Zuversicht und Hoffnung für uns selber, dass auch wir das Alte wirklich durch Jesus Christus ablegen können. Dass mir ein Leben im Tag auch für mich und dich möglich ist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir das nicht aus unserer Kraft tun können. Der Paulus gibt da nicht ein Lebensoptimierungsprogramm mit, in dem Sinn, ja, reiss dich einfach noch ein bisschen besser am Riemen und dann kommt es dir schon gut. Ich habe dir jetzt da gesagt, was du ja machen musst. Reiss dich jetzt am Riemen. Das ist deine Aufgabe jetzt. Nein, wir müssen das Ganze im ganzen Kontext vom Römerbrief anschauen. Der Paulus hat 8 ganze Kapitel darauf aufgewendet, um zu sagen, hey, ihr könnt es nicht selber. Ihr braucht Jesus Christus, der es macht. Wir haben also nicht einen Motivationscoach nötig, sondern wir haben Jesus Christus nötig, um die Sünde ablegen zu können. Der, der für uns ein absolut sündloses Leben gelebt hat. Der das erfüllt hat. Nur er kann uns auch aus der Finsternis ins Licht führen. Nur wie wir durch Jesus Christus leben können, durch seine Vergebung und sein Geschenk vom ewigen Leben, sind wir auch jetzt fähig, am Tag zu leben. Und wenn wir in dieser Liebe von Jesus Christus leben, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als eben ein Leben zu leben, das sich von der Welt unterscheidet. 2. Korinther 6,14 lassen wir, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn das haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Keine. Es hat eine Trennung dabei. Und wenn wir jetzt den Vers 13 lesen, gibt es vielleicht gewisse Leute, die sagen, ja, das ist schön und recht, aber Gott hat mir doch nicht ins Private zu reden. Was will der mir jetzt wegen Unzucht und was auch immer ins Leben reden? Das geht ihm doch eigentlich gar nicht an, was ich da mache. Aber in dieser Frage kommt gerade raus, dass eben da nicht wirklich viel Verständnis von der Zeit und nicht wirklich viel Verständnis von der Liebe Gottes um ist. Nämlich an dem Tag, wo wir Jesus Christus als Herr und Retter annehmen, bricht der Tag in unserem Leben an. Wir sind jetzt Kinder vom Licht und damit eben Zeugen vom wahren Licht in dieser Welt. Und wir sind das nicht einfach nur im Privaten daheim. Und wir sind das nicht einfach nur irgendwo in der Öffentlichkeit, wenn wir mit Leuten unterwegs sind und unsere schönen Christen-Face anlegen. Sondern wir sind das eben als ganzer Mensch im Privaten und im Öffentlichen, in der Arbeit und in der Familie. Es gibt da keine Trennung vom Glauben. Und darum fügt Paulus jetzt ganz praktische Punkte an, ja, wie wir denn die Finsternis ablegen können. Und das sind die Hundehäufchen, die vielleicht in unseren Wohnungen noch umeinander liegen. Und vielleicht ist es heute dran, etwas von dem aus deinem Leben rauszunehmen, durch Jesus Christus. Und der Paulus macht eigentlich drei so Bärli, die er bezeichnet. Und das erste ist eigentlich Schlemmerei oder Orgie. Und Trinkgelager. Ich kann mir jetzt sagen, ja, also da habe ich noch nie mitgemacht, oder? Orgie, das gibt es heute ja, glaube ich, gar nicht mehr. Aber es geht da eigentlich gar nicht darum, dass wir nie Alkohol trinken würden oder dass wir auch kein Fest feiern würden. Sondern es geht um etwas viel Wichtiges. Es geht nämlich darum, dass wir unseren Verstand nicht vernebeln sollen. Nicht unzurechnungsfähiges Handeln aneignen sollen. Es ist eigentlich Party in dem Sinn, ich verschwende mein Leben im hoffnungsvollen Versuch, mich irgendwie zu unterhalten. Das ist eigentlich das, was der Paulus da meint. Ich verschwende mein Leben im hoffnungslosen Versuch, mich zu unterhalten. Und das kennen wir, glaube ich, alle in unserem Leben, in allen möglichen Sachen. Zum Beispiel, indem wir tagelang unseren TikTok-Feed durchscrollen. Sophie lacht, ist überführt worden, ist schon gut. Oder indem wir einen Film nach dem anderen einschauen, irgendwo, weil wir Hoffnung haben, unterhalten zu werden. Oder indem wir irgendwelche anderen Sachen machen. Ich glaube, jeder da drin kennt das in seinem Leben. Es ist jeder Versuch, sich zu Tode zu unterhalten. Irgendwo sich abzulenken von dem, was wirklich wichtig ist. Zu vergessen, dass die Uhr eigentlich tickt. Und dann ist eben auch das Vernebeln von unserem Verstand gemeint, mit Trunkenheit. Und damit auch das Vernebeln von unserem Auftrag. Und das beinhaltet nicht einfach nur übermäßigen Alkoholkonsum, sondern es beinhaltet alles, was uns irgendwo heimmacht. Alles Mögliche, was unseren Verstand vernebelt. Und da gehören auch zum Beispiel Hanf drinnen, Drogen oder sonstige Sachen. Nur weil da der Paulus nicht explizit von diesen Sachen schreibt, heisst das nicht, dass er das nicht meint. Sondern es geht ums Prinzip, das Wort Gottes uns gibt. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, Unzucht und Ausschweifung. Und das sind vor allem sexuelle Sünden, die der Paulus da anspricht. Und sexuelle Sünde, da können wir jetzt ja sagen, ja, das ist mein privater Bereich. Bei Gott geht das doch gar nicht an. Was ich im Schlafzimmer mache, was geht das Gott an? Gibt es das auch Leute, die das sagen? Aber sexuelle Sünde haben viel mehr Einflüsse auf unser Leben und unser Denken, als wir meinen. Im 1. Korinther 6, 18 bis 19 warnte Paulus uns davor. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begehrt, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Den ihr von Gott empfangen habt und dass er nicht euch selbst gehört. Das ist eine andere Dimension, was das angeht. Und zu Unzucht und Ausschweifungen gehört nicht einfach nur Tat, sondern das fängt im Herz und mit den Augen an, wie das Jesus ja auch in der Bergpredigt sagt. Also das Begehren von anderen Männern oder Frauen. Auch wenn das heute mit all diesen Medien viel einfacher geworden ist. Die Sünde ist die gleiche. Und wir sollen sie ablegen. Und zwar mit der Waffe vom Licht. Letzter Punkt ist Streit und Neid. Streit und Neid, das verursacht Spaltungen und Trennungen. Das haben wir genug erfahren in unserem Leben. Und was ist Neid? Wir erhöhen uns selber im Neid eigentlich über andere. Wir werten andere ab. Oder umgekehrt, wir werten uns selber ab und sind darum neidisch auf das, was die anderen so gut und so viel besser und mehr haben. Der Jakobus warnt uns ausdrücklich vor Neid und Selbstsucht. Jakobus 3,14-15. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Der Jakobus braucht da ziemlich harte Worte, wenn es um Neid und Selbstsucht geht. Und Dämonisches, das hat keinen Platz in unserem Leben. Das hat keinen Platz im Leben, im Licht. Wir müssen es ablegen. Und doch merken wir, wie oft, dass wir gleich noch in der Finsternis verharren. Und der C.S. Lewis hat den Grund für das Verharren mal schön beschrieben. Er schreibt in einem Zitat, wir sind alle halbherzige Geschöpfe, die mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumalbern, während Gott uns unendliche Freude anbietet. Wir sind wie ein unwissendes Kind, das in einem Slum weiter Schlammkuchen backen will, weil wir uns nicht vorstellen können, was mit Gottes Angebot einer kostenlosen Luxuskreuzfahrt auf dem Meer gemeint ist. Wir sind viel zu leicht zufrieden zu stellen. Leben im Licht ist oft nicht einfach, weil wir nicht vertrauen, dass Gott etwas viel Besseres für uns hat. Dass Leben im Licht eigentlich etwas viel Besseres ist. Wir sind immer noch wie kleine Kinder im Slum am Sandkuchen bauen. Weil wir nicht verstanden haben, was Leben im Licht eigentlich bedeutet. Weil wir so schnell zufrieden sind mit dem Werk der Finsternis in unserem Leben. Und die oft sogar als wichtiger und besser anschauen, als das, was Gott uns eigentlich geben will. Weil wir eben nicht verstanden haben, in welcher Zeit wir leben. Vers 14, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Der Paulus fordert noch einmal auf, anzuziehen. Und das mal eben nicht die Waffe vom Licht, sondern der Herr Jesus Christus. Wir müssen unsere Sünden am Kreuz ablegen, aber dann müssen wir auch Jesus Christus anziehen. Sonst ist es nur ein weiteres Werk. Und der Paulus spielt da eigentlich auf unsere Bekehrung und Taufe an. Im Galater 3,27 lesen wir, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Mit unserer Bekehrung und Wiedergeburt haben wir Jesus Christus eigentlich angezogen. Und in der Taufe haben wir das von der unsichtbaren und sichtbaren Welt bezügt. Und trotzdem vergessen wir das im Alltag immer wieder. Und da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, ich muss wieder zurück zu Jesus Christus kommen. Ich muss mich wieder von ihm verändern lassen. Von ihm auch befreien lassen. Und so gibt Paulus uns einen ganz wichtigen Hinweis, wie wir eben mit Sünde in unserem Leben umgehen. Wie wir auch mit vielleicht immer wiederkehrende Sünden können umgehen. Wir müssen Jesus Christus anlegen und wir sollen das Fleisch oder eben das Sündhafte nicht füttern. Man könnte das auch so umschreiben, die Aussage von Paulus, sorget nicht vor, wie du die nächste Sünde machen kannst, sondern ziehe Jesus Christus an. Lass Jesus Christus in dein Leben. Und das ist der springende Punkt im Umgang mit der Sünde. Wir sollen nicht mal dafür Vorsorge betreiben. Weil Sünde, die fängt meistens in unserem Kopf an. Wir überlegen uns im Vorhinein, ja, wie kann ich jetzt die Sünde umsetzen? Und das passiert vielleicht zum Teil Tage, vielleicht sogar Monate vorher. Wir legen uns irgendwelche Strategien zurecht, wie wir das dann doch irgendwo noch so ein bisschen machen könnten. Ich mache am Morgen schon Gedanken, wie ich den blöden Mitarbeiter fertig machen kann, zum Beispiel. Ich mache mir anfangs Woche schon Gedanken, wo ich mich am Wochenende abschiesse und saufen oder was auch immer gang. Oder auch im Internet, man kann nicht einfach per Zufall auf gewisse Seiten kommen. Da muss man sich ein paar Gedanken gemacht haben. Wo gehe ich jetzt da drauf? Man hat vorgesorgt, zum Zünd machen. Und das sollen wir bleiben lassen. Und da müssen wir die Vorsorge unterbinden. Und das geht nicht einfach aus unserer eigenen Kraft, sondern nur, eben, wenn wir Jesus Christus anziehen, die Waffe vom Licht in Anspruch nehmen. Und durch die Waffe vom Licht eben Hürden aufbauen, um es gar nicht so weit zu lassen. Und das kann praktisch aussehen, indem man vielleicht am Morgen für den Mitarbeiter betet. Indem man irgendwo im Umgang mit dem Internet Grenzen setzt. Indem wir, wenn wir mit Alkohol oder Drogenproblemen haben, schon gar kein Alkohol im Haus haben. Den vielleicht heute Abend mal wegleeren, wenn du mit dem zu kämpfen hast. Indem wir uns bewusst von Bereichen fernhalten, wo wir wissen, da haben wir irgendwo ein Problem. Aber das Wichtigste ist dabei, dass wir unsere Vorsorge zerstören, indem wir anschauen, was wir in Jesus Christus viel besser haben. Indem wir aufwachen. Aufwachen bedeutet, das dreckige Bett von der Sünde hinter uns zu lassen und im heilsamen Licht vom Evangelium in den Tag innen zu leben. Wir müssen Jesus Christus anziehen, aber gleichzeitig eben das Alte hinter uns lassen. Weil Finsternis hat keinen Platz mit dem Licht. Und das können wir, indem wir im Gebet und im Studieren und Nachsinnen über sein Wort auch immer wieder neu auf ihn schauen. Das Beispiel aus meinem Leben, ich habe lange viel zu viele Filme geschaut. Ein Film nach dem anderen jetzt sogar zum Teil. Bis ich gemerkt habe, das ist eigentlich Schwachsinn. Es ist einfach ein Vernebeln von dem Sinn. Es zu Tode unterhalten. Und ich habe dort angefangen, statt Film schauen, das Wort Gottes lesen. Und am Anfang ist das gar nicht so einfach gewesen, aber irgendwann haben wir auf einmal gemerkt, hey, das ist viel sinnvoller und viel spannender, ein gutes Buch lesen, das Wort Gottes zu lesen. Wirklich etwas, das mich näher zum Herr bringt. Und vielleicht musst du es nicht ganz so radikal machen, aber vielleicht, wenn du mit dem zu kämpfen hast, kannst du sagen, ja, für jeden Film, den ich schaue, lese ich 2 Kapitel in der Bibel. Fangen wir mit 2 Kapiteln an. Und vielleicht sind es dann mal 10. Und dann hast du gesehen, eigentlich brauche ich den Film gar nicht, weil ich bin schon genug mit dem Wort Gottes beschäftigt. Oder ganz anders, vielleicht bist du mehr der Better. Ja, für jeden Film, den ich schaue, tue ich 10 Minuten für Leute aus der Gemeinde beten, für die verfolgten Christen. Und irgendwann merkst du, 10 Minuten liegen nicht. Der Film ist ja eigentlich viel zu lang. Ich muss ihn schneller laufen lassen. Wir wollen uns nicht vorsorgen für die Sünde, sondern wir wollen, dass wir Jesus Christus näher kommen können. Aus seiner Liebe leben. Und da hilft es uns auch, die Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Die stille Zeit, unsere Gebetsstunden, der Gottesdienst, uns mit dem Leben im Licht zu beschäftigen. Je mehr wir Zeit im Licht verbringen, desto weniger hat die Finsternis Platz. Und desto mehr können wir auch selber ein Licht sein in dieser Finsternis. Und das ist jetzt ganz wichtig, da geht es nicht darum, dass wir uns abschotten von dieser Welt. Es geht nicht darum, dass ich meine 24 Stunden am Tag in der Gemeinde nur noch verbringe und mit den Leuten rundherum gar nicht mehr zu tun habe. Sondern Jesus sagt, dass unser Licht ja auf dem Berg scheinen soll, das soll ja sichtbar sein. Wir sollen Zeugen sein in dieser Welt durch eben unser Licht. Wenn wir Jesus Christus angezogen haben, nach bei ihm sind, seine Verheißungen wirklich unser Leben sprechen lassen, dann erst können wir auch wirklich frei werden von Sucht, von Sünde und Versuchungen. Es ist ein Kampf und es ist eine Schlacht in dem, wo wir stehen. Aber das Schöne ist, dass die Stunde ja schon bald da ist, wo wir aufwachen werden in seine Herrlichkeit, wo wir siegreich vor seinem Thron stehen dürfen. dann, wenn wir in Ewigkeit in seinem Licht leben dürfen. Dort, wo keine Sünde, keine Versuchung, kein Leid und kein Schmerz mehr sein wird. Dort, wo wir in seiner absoluten Gegenwart sein dürfen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Licht bist und in die Welt gekommen bist, in die Finsternis, in die Dunkelheit. Herr, und wir danken dir, dass wir durch dein Werk am Kreuz haben dürfen Kinder werden von dem Licht. Herr, und wie oft erkennen wir nicht, was wir eigentlich haben. Wie oft planen wir immer noch auf die Finsternis und denken, das ist viel besser gewesen, was wir dort hatten. Und sind wie kleine Kinder, die irgendwo gar nicht verstehen, was du viel Besseres für uns vorhast. Herr, und wir bitten dich, dass du gerade in dieser Woche uns zeigst, wo wir Finsternis ablegen sollen. Dass du uns Kraft und Liebe schenkst, um das zu tun. Und dass du uns wirklich als Licht verwenden willst in dieser, ja, in dieser dunklen Zeit. Und dass wir wach werden dürfen, dass wir aufwachen dürfen, weil diese Stunde nahe ist. Amen.